vom kleinen Dörfchen in Baden-Württemberg irgendwie auf die Reeperbahn, das ist schon tatsächlich eine kleine Veränderung gewesen, ein bisschen Kulturschock. Aber ich habe ihn, glaube ich, ganz gut überwunden. Ich kann es nicht so richtig erklären, warum die Leute glauben, wenn sie an der Bundestagswahl teilnehmen, haben sie alles geregelt und bei der Bezirkswahl dann doch eher zu Hause bleiben, weil das ist ja wirklich, also die Frage, wird der Spielplatz bei mir um die Ecke saniert oder nicht? Gibt es ausreichend Seniorentagesstätten, Sportanlagen? Wer erteilt die Baugenehmigung? Das sind ja alles Themen, die im Bezirk bewegt werden, diese ganzen konkreten Themen von vor Ort. Und insoweit finde ich es wichtig, dass man sich auch anguckt, wer kandidiert eigentlich bei mir aus dem Stadtteil und wen möchte ich wählen, wem vertraue ich diese Entscheidung an. Ich bin total froh, dass ich diese Frage nicht entscheiden muss, glaube aber schon, dass es gut wäre, wenn es eine Lösung ist, an der die Stadt nicht beteiligt ist. Und wenn es eine Lösung ist, an der viele Hamburger beteiligt sind, habe ich da nichts gegen.
Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der SPD-Politiker Ralf Neubauer. Moin, moin.
Moin, Lars.
Du bist 1982 in Crailsheim im Nordosten Baden-Württembergs geboren und in der Region Hohenlohe aufgewachsen. Nach deinem Zivildienst in Bremen hast du an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der dortigen Uni studiert. Nach einem Wechsel an die Universität Hamburg hast du auch dort deinen Abschluss gemacht und warst anschließend als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht tätig. Von 2008 bis 2014 warst du Mitglied in der Bezirksversammlung Mitte. 2009 warst du Landesgeschäftsführer der Jusos und zogst 2020 in die hamburgische Bürgerschaft ein. 2021 wurdest du schließlich Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder und lebst in Hamburg-Finkenwerder. In deinem Bezirk, dem du vorstehst als Bezirksamtsleiter, reiht sich gerade in den Sommermonaten eine Großveranstaltung an die nächste. Auf welche Events freust du dich denn persönlich am meisten?
Also tatsächlich den Hamburger Dom. Das ist vielleicht keine Großveranstaltung im klassischen Sinne, ist aber etwas, wo man mit der ganzen Familie hingehen kann, mit Freunden hingehen kann, wo man immer Spaß hat und insoweit bin ich da gern.
Beim Dom gehen ja die Neigungen immer sehr auseinander. Es gibt dann die Leute, die wollen sich da einmal durchfressen sozusagen von der Zuckerwatte über den roten Apfel bis hin zum Burgunderschinken oder gefüllte Pizza. Ich habe früher immer die Stücken Schinken gezählt, die in der gefüllten Pizza waren. Man war jedes Mal erstaunt, dass nur zwei drin waren. Und dann gibt's natürlich die Leute, wilde Maus oder halt auch diese ganzen Geschicklichkeitsübungen vom Entenangeln über diese Greifarme. Was für ein Typ bist du? Erzähl mal so einen typischen Domrundgang von dir, wenn du privat da bist.
So eine Mischung aus beidem tatsächlich, also Wildwasserbahn, Geisterbahn, Autoscooter, das gehört alles dazu, gerade mit meinem Sohn, dem Kleinen. Aber natürlich kommen wir auch an den Krebsständen nicht so richtig vorbei. Also ist tatsächlich beides dabei, aber doch schon ein bisschen der Schwerpunkt irgendwie auf den Fahrgeschäften.
Gibt es denn etwas, wo du eher nicht reingehst? Ich finde tatsächlich, dass die wilde Maus ganz schön hinterhältig ist. Also die sieht so klein und muckelig aus, hat aber ganz schöne Steigungen und Gefälle, ne?
Das ist auch so ein Hinterhalt, in den du mich nicht gelockt bekommst. Also alles, was sehr, sehr schnell ist oder sehr weit nach oben geht, das vermeide ich tatsächlich. Da werde ich jetzt von Sohnemann aber immer mal wieder reingelockt. Aber so Geisterbahn oder Wildwasserbahn, das ist was, was tatsächlich geht.
Okay. Gibt es denn Sachen, wo du gesagt hast, okay, das werde ich nie ausprobieren? Also manche Sachen meidet man ja durch schlechte Erfahrungen.
Also beim letzten Dom gab es ja die Weltneuheit Evolution. Das ist so ein Ding, das schleudert dich irgendwie über 60 Meter in die Höhe. Und da kriegst du mich auf keinen Fall rein. Nicht für viel Geld und nicht freiwillig.
Okay, jetzt haben wir über dein Lieblingsevent gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was du persönlich so am wenigsten ansprechend findest von den Sachen, die mutmaßlich vorzugsweise auf St. Pauli stattfinden.
Ich habe ja selber mal auf St. Pauli gewohnt, als ich nach Hamburg kam, ein paar Jahre. Und der Schlagermove ist mir da noch in recht lebhafter Erinnerung. Das ist eine Veranstaltung, die ist überhaupt nicht meine. Aber sie hat ja ein Publikum in Hamburg und darüber hinaus. Und insoweit hat sie auch eine Daseinsberechtigung.
Okay, was bist denn du für ein Musiktyp?
Ach, ich bin eher so der Pop-Musiktyp. Ich bin tatsächlich einer, der gut Radio hören kann. Ahoi Radio höre ich ganz gerne beispielsweise. Ne? Das habe ich mir gedacht, dass dir das gefällt. Höre ich sehr gerne im Auto. Also ich bin gar nicht so wahnsinnig festgelegt. Aber Schlager gehört einfach nicht dazu.
Okay. Wann hat man dich denn das letzte Mal auf einem Konzert gesehen und dann vielleicht auch so richtig abgehend?
Das muss tatsächlich schon ein paar Jahre her sein. Da habe ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt, dass wir auf ein Sarah Connor Konzert gehen. Und ich habe erst gedacht, ich würde da ziemlich leiden, das würde mir nicht gefallen. Ich fand es aber ganz gut.
Interessant. Du kommst ja aus einem beschaulichen Ort in Baden-Württemberg und lebst nun in Hamburg-Finkenwerder. Hat der Begriff Kulturschock in deinem Leben schon mal eine Rolle gespielt?
Ja, der Wechsel vom kleinen Dorf in Süddeutschland in die Großstadt, das ist schon ein bisschen Kulturschock.
Jetzt ist wahrscheinlich Finkenwerder dem Ort in Baden-Württemberg nicht ganz unähnlich, aber ich meine natürlich vor allen Dingen, weil du ja auch auf St. Pauli gelebt hast.
Genau, also vom kleinen Dörfchen in Baden-Württemberg irgendwie auf die Reeperbahn, das ist schon tatsächlich eine kleine Veränderung gewesen, ein bisschen Kulturschock, aber ich habe ihn, glaube ich, ganz gut überwunden.
Beschreib doch mal die Reeperbahn damals, als du da gewohnt hast und inwieweit da jetzt eine Veränderung stattgefunden hat.
Die Reeperbahn ist ja 2005, 2006 muss es gewesen sein, im östlichen Teil neu gemacht worden, saniert worden und war damals auf der Seite auch ziemlich schick und der westliche Teil sollte ja später nachgezogen werden. Das kam bis heute nicht. Das ist ja ein Thema, an dem wir im Moment wieder arbeiten, dass wir sagen, die westliche Reeperbahn, also der Bereich Richtung Altona, da müssen wir nochmal ran. Warum haben wir so komische Nebenfahrbahnen? Warum haben wir so wenig Platz für Fußgänger? Warum sieht es da eigentlich auch ein bisschen schmuddelig aus? Vielleicht schmuddeliger, als man es auch auf der Reeperbahn möchte. Und ein großes Thema war damals, dass der Pennymarkt auf die Reeperbahn zog. Der hat ja heute, wie ich wahrnehme, so ein bisschen Kultstatus. Damals war der noch an der Talstraße und zog um. Und da gab es die große Diskussion, wird das jetzt die Discountermeile, der Lidl, den es mittlerweile nicht mehr gibt, der Pennymarkt, was kommt als nächstes? Die Diskussion hat sich in den Jahren darauf ja so ein bisschen verlagert. Da ist dann mehr über Kioske gesprochen worden, die dort den Clubs und Bars das Leben schwer machen. Aber damals waren es natürlich die Supermärkte. Und der Spielbudenplatz hat damals nochmal neu Fahrt aufgenommen. Das ist auch eine Entwicklung, die gut war und die wir auch heute noch gut finden.
Haben dir deine Jahre auf der Reeperbahn geholfen, den mutmaßlich größten Problemteil deines Bezirks irgendwie besser zu verstehen und auch heute vielleicht sogar auch mehr Glaubwürdigkeit zu haben, wenn Ansprechpartner auf dich zukommen und sagen, hier, guck dir die Scheiße an, dann weißt du, okay, das ist wirklich scheiße?
Ich glaube schon, dass es hilft, wenn man beide Seiten kennt. Also so ein bisschen den Teil der Stadt, in dem es laut ist, dreckig ist, in dem jede Menge Action ist und viel passiert, aber vielleicht auch den Teil irgendwie im Außenbezirk von Finkenwerder. Und insoweit glaube ich schon, dass mir das geholfen hat.
Ja. Wir kommen nochmal zurück in deine Kindheit. Du bist in der Hohenlohe im Nordosten Baden-Württembergs aufgewachsen, hast ganz wunderbar Hochdeutsch gelernt. Ist das Schwäbische noch in dir drin?
Wenn ich ein paar Wochen da bin, kommt das langsam wieder. Oder wenn meine Eltern mit meinem kleinen Sohn sprechen, dann habe ich da so ein bisschen die Sprachfärbung manchmal auch wieder. Aber es ist tatsächlich irgendwie nicht mehr ganz so eingängig wie früher.
Okay. Wie würdest du denn deine Kindheit beschreiben? Gab es da schon Ansätze dafür, dass du irgendwann mal Bezirksamtsleiter wirst? Warst du schon immer sehr ordentlich und diplomatisch und was immer du noch so in deinem Job sein musst?
Das müsste man jetzt mal meine Mutter fragen, glaube ich. Ja. Also die fand mich auf jeden Fall als Schüler furchtbar faul. Sie war Grundschullehrerin lange Zeit und hat da mal sehr drunter gelitten, dass ich in der Schule eher ein Spätstarter war. Und ich glaube, dass ich mal in die Politik gehe, vielleicht, aber dass ich besonders diplomatisches Geschick hätte, würde mir wahrscheinlich auch keiner unterstellen und unterschreiben. Aber es war eine glückliche Kindheit. Ne? Das war auf dem Dorf, viel Freiheit, viel Freiraum. Wenn man mal davon absieht, dass die Nachbarn sich dort schon deutlich mehr für einen interessieren, als das in der Großstadt der Fall ist. Aber es war eine glückliche Kindheit, irgendwie auch in einer großen Familie.
Wie hat dich denn die Region charakterlich geprägt? Gibt es da so bestimmte Charakterzüge, wo du sagen würdest, ja, das ist so typisch Hohenlohe?
Die Hohenloher sind, finde ich, wie die Hamburger, aber auch immer erstmal ein bisschen zurückhaltender. Die kommen nicht so schnell aus sich raus. Und wenn man sie dann aber mal geknackt hat, dann sind sie auch total herzlich. Und sie haben ein, das finde ich manchmal auch gar nicht so einfach, sie haben ein sehr protestantisches Arbeitsethos. Ne? Das, was man den Schwaben ja auch generell nachsagt, dieses Schaffen, Beschaffen, Häusle bauen, das haben die alles auch. Also Arbeiten ist ein total wichtiger Bestandteil und ich merke, dass ich das manchmal auch aus mir nicht rauskriege.
Was war denn deine Art der Rebellion in der Jugend oder hast du das übersprungen?
Die Rebellion war, glaube ich, dass ich tatsächlich nach dem Abitur einfach sehr schnell das Weite gesucht habe und gesagt habe, ich muss jetzt mal was anderes sehen, ich muss mal woanders hin. Und dann über einen Schulfreund nach Bremen kam, der hatte dort Verwandtschaft, wir waren da in den Sommerferien ab und an und habe ich gesagt, da mache ich jetzt mal irgendwie meinen Zivildienst, das will ich auf jeden Fall mal weiter wegmachen. Dann hat es mich ja tatsächlich irgendwie auch nach Hamburg verschlagen und da bin ich kleben geblieben.
Gab es denn in Bremen schon den ersten Kulturschock? Also ich erlebe das immer wieder, wenn wir junge Mitarbeiterinnen kriegen aus Süddeutschland, die dann ein bisschen Dialekt haben. Hier in Hamburg ist man dann ja doch ein bisschen befreiter von Dialekt, dass die auch erstmal so ein bisschen Sorge haben zu reden, wie auch immer. Hast du solche Schatten auch mit dir rumgeschleppt?
Nee, tatsächlich nicht. Aber Bremen war schon auch ein bisschen der erste Kulturschock, weil es natürlich auch eine Großstadt war und ich ja aus so einer 2000-Seelendorf kam. Das sind schon ganz andere Themen und Dinge, die man da so mit sich rumträgt. Aber Hamburg-Reeperbahn war schon auch nochmal was anderes. War schon auch nochmal ein bisschen krasser, wenn ich das so formulieren darf.
Welchen Teil der Reeperbahn hast du denn schätzen gelernt? Also die war ja schon immer ein wilder Mix aus, ich sag mal, reinen Kneipen, wo man sich betrinkt oder vielleicht auch Fußball guckt. Dann natürlich das ganze Sexgeschäft, das wirst du jetzt so nicht zugeben, aber aber vor allen Dingen einfach auch ganz viel Kultur. Welche Art von Kultur hast du denn da so erlebt?
Also ich war Anfang 20, als ich auf die Reeperbahn kam, ne, Anfang Mitte 20, und ich fand schon den Hamburger Berg auch spannender als die große Freiheit und war auch ganz gerne so in den Kneipen Clemens-Schulz-Straße oder auch mal Richtung Heinen-Kollisch-Platz. Also Kneipengänger war ich durchaus. Das Kulturelle habe ich mir erst so danach angeguckt, das kam erst mit den Jahren.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. War das eigentlich damals eine bewusste Entscheidung für Hamburg und gegen Bremen oder wie hat es dich hierher getrieben?
Also ich fand aus Bremen betrachtet Hamburg immer noch ein bisschen spannender und hatte dann irgendwann so den Impuls, mich hier an der Uni einzuschreiben und hatte schon mein Praktikum in einer Anwaltskanzlei gemacht, in der ich witzigerweise dann Jahrzehnte später selber Rechtsanwalt wurde. Und in dieser Kanzlei war einer der Rechtsanwälte Andi Grote, der auf St. Pauli wohnte, in der Talstraße damals noch. Und als der mitbekam, dass ich nach Hamburg ziehe, hat er gesagt, bei mir ist übrigens ein Zimmer frei. Und so kam eins zum anderen. Das war also keine so richtig bewusste Entscheidung für St. Pauli, aber eine bewusste Entscheidung für Hamburg.
Und für Andi Grote.
Und für Andi Grote, die Bezirksamtei der WG, genau.
Was magst du denn aus diesem WG-Leben tatsächlich erzählen? Also mein WG-Leben wurde geprägt davon, ich habe mit zwei Frauen zusammen gewohnt, dass ich immer die Haare aus dem Abfluss ziehen musste. Andi hat wahrscheinlich auch damals schon keine langen Haare gehabt, oder?
Nee, da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Das war ein sehr politisches WG-Leben. Er war damals ja Fraktionsvorsitzender der SPD in der Bezirksversammlung. Und ich war damals ja auch schon bei den Jusos in der SPD. Und wir haben da sehr viel kommunalpolitisch gesprochen. Also wenn wir in der Küche saßen, gingen die Gespräche jetzt eher weniger um die Verteilung der Aufgaben, sondern eigentlich immer so ein bisschen mehr über die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit den tanzenden Türmen oder ähnliches.
Es gab keine WG-Partys, nur Diskussionsrunden, das glaubt ja kein Mensch, schon gar nicht auf St. Pauli.
Ja, die WG-Partys gab es schon, aber immer so mit ein bisschen anderem Publikum. Also er ist ja doch ein kleinen Tick älter als ich und insoweit irgendwie waren das nicht zwingend die gleichen Gäste bei unseren Partys.
Und kam auch mal die Polizei zum heutigen Innensenator, um die Party abzubrechen?
Also nicht, dass ich mich erinnern könnte, nein.
Gut, wer sich an Partys erinnert, der hat ja sowieso doch einiges verpasst. Wie hat man denn solche WG-Partys damals so strukturiert? Hat man dann irgendwie Bier von jedem und Getränke von jedem mitbringen lassen oder wie lief das? Oder wart ihr damals schon gut situiert als Anwälte?
Also der Kühlschrank war immer voll mit Astra, das erinnere ich noch ganz gut. Das war immer Andis Astra und ansonsten irgendwie hat natürlich bei Studentenpartys immer jeder was mitgebracht. Das ist, glaube ich, Standard gewesen.
Was waren denn seine großen Stärken? Also gab es damals schon Hinweise darauf, dass er das mal gut machen würde und es ihn zum Innensenator treiben würde? Hat er tatsächlich für Sauberkeit und Ordnung gesorgt?
In der WG?
Ja.
Ja, durchaus. Aber ich fand, die große Stärke von Andi Grote war damals schon seine Durchsetzungsstärke. Ne? Also, dass er sich ein Ziel gesetzt hat und sich einen Weg überlegt hat. Und dass er eine wahnsinnige Neigung zu politischem Geschäft hat. Also da ist er ja einfach Vollblutpolitiker schon gewesen, auch als Bezirksabgeordneter, Fraktionsvorsitzender. Und das hat man damals schon gemerkt. Die Themen waren damals eher weniger Inneres und Sport, sondern das waren damals ja große Stadtentwicklungsthemen. Das war ja auch sein Feld als Bezirksamtsleiter und in der Bürgerschaft.
War dann spätestens dadurch, dass du in diese politische WG gezogen bist, im Grunde dein Weg auch vorgeprägt? Ich meine, was ich immer nicht verstehe, man durchsteht dieses Studium der Rechtswissenschaften, könnte irgendwie Anwalt werden, fährt irgendwie 3 Autos und macht 5-mal im Jahr Urlaub und dann geht man in die Politik und wird von allen gehänselt und beschimpft und so weiter.
Also ich glaube tatsächlich, dass ich ohne Andi Grote diesen Weg nicht gegangen wäre. Das beginnt schon damit, dass er mich in die Bezirkspolitik geholt hat und dann gesagt hat, das wäre gut, wenn du jetzt, 2008 war das, für die Bezirksversammlung kandidierst. Das habe ich dann auch gemacht und dann bin ich relativ überraschend von einem hinteren Listenplatz aus in die Bezirksversammlung gewählt worden. Großes Interesse hatte ich damals ehrlich gesagt nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das totalen Spaß macht, dass Bezirkspolitik etwas super Konkretes ist, wo man die Dinge, die Themen, die man bewegt, oft auch anfassen kann, vor sich sieht. Das ist ja ganz anders als in der Bundes- und teilweise der Landespolitik. Und deswegen glaube ich schon, dass Andi Grote einen ganz maßgeblichen Anteil an meiner politischen Laufbahn hat. Einfach darüber, dass er früh gesagt hat, ich finde das gut, wenn du das machst.
Wie kamst du denn überhaupt zur SPD? Wenn ich mich so richtig erinnere, sind die 90er in Baden-Württemberg ja doch eher von der CDU geprägt worden. Wo bist du dann links abgebogen sozusagen?
Vielleicht war das doch der Teil der Rebellion, dass ich sozusagen groß geworden bin unter Helmut Kohl. Also geboren noch unter Helmut Schmidt, aber der war dann schon schnell weg. Und dann gab es eigentlich immer Helmut Kohl. Irgendwann hat man sich gefragt, ist das irgendwie eigentlich eine Erbmonarchie oder ähnliches? Und dann ja schon sehr stark irgendwie politisiert wurde in der Zeit, als dann Gerd Schröder Kanzler wurde.
Mhm. Und waren dann deine politischen Aktivitäten schon in Baden-Württemberg oder fing das erst später an?
Ich bin mit einem Schulfreund zusammen bei den Jusos eingetreten tatsächlich. Das haben wir zu Abi-Zeiten gemacht und habe das nie gemacht mit der Idee, eine große politische Karriere anzustreben. Das ist ja, wie du sagst, in Baden-Württemberg ist die SPD damals schon eher in der Diaspora gewesen. Das hat sich ja bis heute nicht geändert.
Und dann hast du eine 1A-Karriere gemacht, hast dich über die Bezirksversammlung hochgearbeitet, jetzt zum Bezirksamtsleiter und wirst dann irgendwann Innensenator, weil Andi Grote war ja vorher auch Bezirksamtsleiter, oder?
Den Automatismus gibt es, glaube ich, nicht und bin total gerne Bezirksamtsleiter, bin das ja aber auch erst seit 2,5 Jahren.
Das kriegt man aber, ich glaube, bei diesem Amt muss man das unterschreiben, dass man das immer sagt, dass man keine weiteren Ambitionen hat, oder?
Also ich erinnere nicht, dass ich da so einen Zettel unterschrieben habe. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber tatsächlich irgendwie ist es ein Amt, das total viel Spaß macht.
Aber so jung und frisch wird man ja nicht 30 Jahre Bezirksamtsleiter machen. Also wär's dann auch Innensenator oder würde dich eher Justiz reizen? Weil so als Rechtsanwalt kann man ja auch in diese Richtung abbiegen, oder? Also wenn wir jetzt mal rein hypothetisch reden, lass dich mal auf die kleine Spielerei ein.
Also wenn man jetzt so ein bisschen die Spielerei betreibt, welche politischen Felder interessieren mich besonders, dann ist es schon auch die Sozialpolitik. Aus dem Geschäft komme ich auch so ein bisschen, über lange Jahre Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Das würde mich durchaus interessieren, aber das ist ja ein Thema, das mich auch als Bezirksamtsleiter weiter bewegt. Also gerade das ganze Geschehen rund um den Hauptbahnhof, Drop-in St. Georg, das sind ja auch alles Themen, die nicht nur innenpolitisch bewegt werden wollen, sondern auch sozialpolitisch.
Ich habe ja gesagt, du bist dann ja über die Bezirksversammlung da weiter aufgestiegen. Wie muss man sich die Arbeit auf Ebene des Bezirks, also im politischen Sinne, vorstellen? Also es wird ja immer zu den Bezirkswahlen immer wieder aufgerufen, Mensch, das ist total wichtig und ihr müsst wählen. Und dann sind die Wahlbeteiligungen doch immer eher im geringeren Bereich. Du kannst jetzt mal die Wichtigkeit der Arbeit dort noch mal ein bisschen betonen.
Das habe ich eben schon ein bisschen versucht, weil ich tatsächlich glaube, dass Bezirkspolitik einfach mit das Konkreteste ist, was Leute vor Ort betrifft. Und erstaunlicherweise ist es ja nicht nur in Hamburg so, sondern in allen Bundesländern, dass Kommunalwahlen immer die Wahl mit der schlechtesten Wahlbeteiligung sind. Das mag auch ein bisschen damit zu tun haben, dass wir in Hamburg seit ein paar Jahren die Europawahlen und die Bezirkswahlen zusammen haben. Das sind ja beides Wahlen, die nicht immer so eine große Resonanz hervorrufen, wie wir uns das wünschen würden. Ich kann es nicht so richtig erklären, warum die Leute glauben, wenn sie an der Bundestagswahl teilnehmen, haben sie alles geregelt und bei der Bezirkswahl dann doch eher zu Hause bleiben, weil das ist ja wirklich, also die Frage, wird der Spielplatz bei mir um die Ecke saniert oder nicht? Gibt es ausreichend Seniorentagesstätten, Sportanlagen? Wer erteilt die Baugenehmigung? Das sind ja alles Themen, die im Bezirk bewegt werden, diese ganzen konkreten Themen von vor Ort. Und insoweit finde ich es wichtig, dass man sich auch anguckt, wer kandidiert eigentlich bei mir aus dem Stadtteil und wen möchte ich wählen, wem vertraue ich diese Entscheidung an.
Aber bist du nicht trotzdem auch in so einer verzwickten Schiene zwischen Senat und dann dem Druck von unten letztendlich?
Das ist bei Bezirksamtsleitung tatsächlich ein bisschen so. Ein Kollege hat mal gesagt, wir sind die Bandscheibe der Stadt. Ob ich das jetzt so unterschreiben würde, weiß ich nicht. Aber es ist für den Senat bist du natürlich jemand, der Senatsziele mithelfen soll, durchzusetzen. Für die Öffentlichkeit bist du so eine Art Bezirksbürgermeister. Für die Politik bist du der Verwaltungschef, der ihre Beschlüsse umsetzt. Also du hast schon viele Rollen.
Ja, du lebst jetzt in Finkenwerder. Wie kommt man denn da hin? Also klar, du kannst da mit der Fähre hinfahren, du kommst aber auch mit dem Fahrrad und Auto hin. Aber was hat dich denn so in den Süden verschlagen? Was ist der Reiz daran?
Ich wollte damals tatsächlich nach ein paar Jahren aus St. Pauli raus und habe Wohnung
gesucht. Lag das daran, dass das zu viel Überfluss am Ende war und du dann doch wieder die Ruhe haben wolltest?
Genau. Also ich fand es als Student total spannend, auf St. Pauli zu leben und auch das Partyleben zu haben. Aber als ich dann so Richtung Ende des Studiums kam, hatte ich so das Gefühl, das ist jetzt gerade nicht mehr meine Welt und jetzt gern wieder ein bisschen ruhiger und habe nach Wohnung gesucht. Und das war damals in Hamburg schon ein wirklich kompliziertes Thema.
Da konnte Andi auch nicht helfen.
Ich habe das tatsächlich irgendwie auch recht bewusst irgendwie nicht mit politischen Kontakten versucht. Da bin ich sowieso immer generell sehr zurückhaltend. Habe aber einen Freund gehabt, der auf Finkenwerder wohnte und dessen Cousin zog damals mit seiner Freundin zusammen in Eimsbüttel und die Wohnung wurde frei und da bin ich dann einfach rein. Das war direkt am Fähranleger, halbe Stunde von St. Pauli entfernt mit der Fähre. Und ich habe gedacht, das ist ja nicht für die Ewigkeit. Und dann jetzt 15 Jahre später bin ich da immer noch. Habe ein Haus gekauft, Familie gegründet und jetzt ist Finkenwerder die Heimat.
Und lässt man dich da in Ruhe? Also ich sag mal so, wahrscheinlich, wenn du auf der Reeperbahn auf und ab gehst, wirst du häufig angesprochen, oder?
Auch in Finkenwerder werde ich viel angesprochen. Ich habe neulich mal auf dem Parkplatz vom Edeka eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mit dem Einkaufswagen drin war. Das ist aber nett, weil man sich einfach...
Blöd, wenn man vom Einkauf zurückkommt und Eis im Einkaufswagen
hat. Ja, das ist dann richtig ungünstig. Aber tatsächlich werde ich auch auf Finkenwerder viel angesprochen. Da wohne ich ja nun schon sehr lange. Da gehen Kinder zur Schule oder gingen zur Schule. Und insoweit irgendwie haben wir natürlich viele, viele Bezüge in Finkenwerder. Und dann ist es so. Aber auf der Reeperbahn werde ich selten angesprochen, glaube ich.
Ist das dann, also ich stelle mir Finkenwerder, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jemals da gewesen bin. Stell mir das dann so ein bisschen.
Das sollten wir aber dann dringend mal ändern. Was machst du denn am Wochenende?
Was würde ich denn am Wochenende dort machen können?
Also ich würde als
außer Scholle Finkenwerder Art essen.
Ich finde ja Finkenwerder, wenn man am Fähranleger ankommt, hat man nicht so eine konkrete Idee, was jetzt eigentlich hinter dem Fähranleger kommt. Das ist nicht so richtig intuitiv. Aber was man Finkenwerder, wenn man sich ein bisschen umguckt, relativ schnell findet, ist zum Beispiel eine total schöne, idyllische Altstadt. Kann man sich jetzt beispielsweise innerhalb von ein paar Minuten vom Fähranleger relativ schnell erschließen. Es geht direkt hinter dem Kreisel los. Und ich finde, Finkenwerder ist auch immer ein guter Startpunkt für Radtouren ins alte Land. Machen ja auch viele. Und kann man, finde ich, tatsächlich viel ländliche Idylle erleben.
Jetzt hast du schon so schön über Finkenwerder gesprochen. Jetzt kommen wir noch zu deinen Lieblingen. Jetzt kannst du noch mehr schwärmen. Das ist unsere Schnellfragerunde, deswegen bitte ich immer um kurze Antworten. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Schwere Frage, ich bin aber auf dem La Locanda in der Wechsstraße zu treffen.
Welches ist dein Lieblingsausflugsziel?
Die Insel Neuwerk.
Welche ist deine Lieblingsfahrradstrecke?
Habe ich eben schon mal kurz angerissen. Ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad von Finkenwerder ins alte Land.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Das Museum für Hamburgische Geschichte.
Welche ist deine Lieblingsspezialität aus Hamburg?
Lapskaus.
Und das musstest du dir auch erst angewöhnen? Also ich weiß noch, als ich das allererste Mal in Hamburg war und jemand gesagt hat, so jetzt muss das ja, also in den 90er wurde es ein bisschen wie eine Mutprobe verkauft. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so, oder? Wie war denn dein erstes Lapskaus?
Also ich habe mich auch lange geweigert, das zu essen, bis ich mal dazu gebracht wurde, beim Kochen, beim Zubereiten mitzuwirken. Ich habe ehrlicherweise nur die Kartoffeln geschält, viel mehr war es gar nicht. und dann habe ich es mal probiert und ich fand das unglaublich lecker. Also so ein gut gemachtes Lapskaus, es gibt echt was her.
Ja, gibt es denn irgendwas, was du nicht so magst? Also ich habe mich ja immer noch nicht so richtig an gekochten Fisch gewöhnt.
Das darf man in Hamburg und gerade auf Finkenwerder gar nicht so laut sein, aber ich bin nicht so der Fischesser.
Auch nicht?
Nein, wirklich nicht.
Ach schön, wir beide. Und wo kriegst du, also um ein weiteres Klischee zu bedienen, wo kriegt man denn die besten Spätzle?
Es gibt in der Wechsstraße, auch direkt beim Bezirksamt um die Ecke,
deswegen bist du dann da immer.
Laden, der heißt Spätzle tatsächlich. Oh. Mhm. Und das ist ein schwäbischer Imbiss. Und da kriegst du das hervorragende Qualität. Die Kollegin kommt aus Oberschwaben, also nicht so ganz meine Ecke da unten in Baden-Württemberg, aber die macht das richtig gut.
Und kochst du selber auch? Also kannst du auch so Spätzle schaben?
Ja.
So macht man das, glaube ich,
wir haben eine Presse, also wir schaben das nicht bei uns in der Gegend, das kommt das durch die Spätzlepresse und das ist relativ einfach. Das erkläre ich dir, wenn du mich dann auf Finkenwerder besuchst.
Unbedingt. Was ist denn an dir wiederum typisch hamburgisch?
Glaube die Nüchternheit.
Okay. Und was hast du, also das ist dir ja quasi angeboren, nehme ich an. Was hast du denn so angewöhnt? Gibt es also Lapskaus essen? Noch was?
Genau, die kulinarischen Themen gehören da sicherlich dazu und die Sprache des Hochdeutschen mittlerweile, ne?
Ja. Fehlt dir denn hier in Hamburg was?
Nein, also wenn richtig was fehlt, gibt es ja einen Zug und ein Auto und man kann da auch mal hinfahren. Und das machen wir ja auch gelegentlich, dass wir Oma und Opa besuchen. Aber dass mir jetzt so richtig was fehlt. Ich
aber du kennst auch nur die Achse dann in Süden? Oder gibt es so Städte, die dich auch, die so eine heimliche Liebe von dir sind? Irgendwie schaust du nochmal nach Bremen oder hast du Köln für dich entdeckt und bist da im Februar? Oder?
Also tatsächlich habe ich immer noch einen ganz guten Draht und Bezug zu Bremen. Das ist irgendwie, war ja die erste große Stadt irgendwie, aus der ich dann vom Land her kam. Das ist tatsächlich so. Und ich bin total gerne am Bodensee. Das ist ja wieder ein bisschen mehr Richtung Heimat, aber das ist auf jeden Fall viel Wasser. Und das ist ein Reiseziel, das wir auch gerne mögen, wenn man von hier oben aus guckt.
Du hast ja vorhin schon völlig überraschend Neuwerk genannt.
Was überrascht dich?
Ja, ehrlich gesagt ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass Neuwerk gerade so wahnsinnig populär gemacht wird vom Senat. Andreas Dressel, unser Freund hier aus dem anderen Podcast, Wie ist die Lage, fährt ja gerade regelmäßig mit Journalistinnen und Journalisten dahin. Ich glaube, du bist auch da gewesen. Es gehört ja zu deinem Bezirk. Meine Frage war aber erstmal, ist es eher die Nord- oder eher die Ostsee? Das ist ja auch immer so eine Glaubensfrage hier in Hamburg. Wo es dich am Wochenende hintreibt? Ich nehme an, es ist dann die Nordsee oder...
Also meine Frau ist totaler Ostsee-Fan, deswegen treibt es uns meistens eher an die Ostsee. Aber ich habe sie jetzt tatsächlich mal mitgenommen nach Neuwerk und da ist sie auch richtig Fan von geworden. Und ich finde, also Neuwerk ist etwas, was total entschleunigt. Wenn man aus Hamburg losfährt und dahin will, muss man ja erstmal nach Cuxhaven kommen. Gibt es ja keine Autobahn, sondern da fährt man immer mit dem Zug oder man fährt eben ganz zuckelig mit dem Auto irgendwie auf der B73 über die Dörfer, Hechthausen, Hemmoor, Ottersberg und irgendwann bist du nach gefühlten 2 Stunden in Cuxhaven an der Alten Diebe direkt an der Nordsee und wartest auf das Schiff, die Flipper, die rüberfährt. Oder du gehst nach Sahlenburg zum Wattwagenplatz, das gehört auch zu Cuxhaven.
Hast du schon mal gemacht mit der Kutsche?
Mehrfach, also es ist auch wirklich einfach echt ein Erlebnis. Du brauchst ja mit dem Schiff so ungefähr 2,5 Stunden, ja, mit der Pferdekutsche so 1,5 bis 2 Stunden und ich würde jedem empfehlen, der die Insel besucht, eine Richtung mit der Pferde, mit der Wattwagenkutsche und eine Richtung mit dem Schiff. Dann haben wir beides mal gesehen. Das ist wirklich total entschleunigend. Also man kommt schon völlig entschleunigt auf der Insel an. Das ist irgendwie übersichtlich, es ist nicht überlaufen und ich finde es einfach, es hat eine unglaubliche Natur, die man da auch zu sehen kriegt. Also es mag sein, dass der Senat versucht, da gerade viel Marketing zu machen. Ich finde aber tatsächlich zu Recht.
Wie oft treibt es dich denn beruflich quasi in den nördlichsten Teil deines Bezirks? Also gibt es da so eine Anwesenheitspflicht? Du musst 3-mal im Jahr da gewesen sein oder?
Also eine Pflicht gibt es nicht. Es war früher so, dass die Bezirksversammlung tatsächlich einmal pro Legislaturperiode eine Sitzung gemacht hat. An die Tradition wollen sie jetzt nach Corona auch wieder anknüpfen. Und ich bin jetzt dieses Jahr im September gleich das 2. Mal da. 2 bis 3 Mal im Jahr ist schon tatsächlich, dass man sich da blicken lässt.
Also das ist die entlegenste Ecke deines Bezirks. Der ist trotzdem ja wahnsinnig groß. Mitte hört sich ja so zentriert an, aber es geht dann doch schon ganz schön nach unten, nach oben und zur Seite. Gibt es so Bereiche, wo du sagst, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da mich häufig genug drum kümmere oder ob ich da bin?
Das versuche ich schon, dass ich alle Stadtteile möglichst im Blick behalte und gerade auch die andere nicht so im Blick haben.
Also gibt es da so eine Regelmäßigkeit, dass du sagst, so ich muss einmal im Monat nach Billstedt fahren oder?
Öfter. Also Billstedt ist auf jeden Fall ein Stadtteil, der ist ja einwohnermäßig sehr stark. Das sind über 70.000 Menschen, die da wohnen. Das ist der 2 einwohnerstärkste Stadtteil in Hamburg und das ist einer, den nicht immer alle so auf dem Radar haben. Und ich finde es schon wichtig, sich da regelmäßig blicken zu lassen. Und ob ich jetzt eine feste Quote habe, dass ich in allen Stadtteilen gleichmäßig bin, das weiß ich nicht. Aber ich versuche schon tatsächlich alle gleichermaßen im Blick zu behalten und nicht nur mit Innenstadtthemen oder St. Pauli-Themen oder Finkenwerder-Themen, um die Kurve zu kommen.
Aber es ist ja so, wenn man über Hamburg spricht und jetzt hier in der Mitte wohnt, dann hat man erstmal St. Pauli so irgendwie im Blick. Unterliegst du dem auch häufiger, dass du vielleicht nochmal genauer hinhörst, auch aufgrund deiner Biografie, wenn auf St. Pauli irgendwas ist? Weil ich sag mal, wenn St. Pauli Husten hat, hat Hamburg Grippe, oder?
Das gilt ja für den innerstädtischen Bereich insgesamt. Da gucken natürlich alle drauf. In der Metropolregion drüber hinaus, wenn ich mit alten Schulfreunden aus Baden-Württemberg spreche, sagen die auch, ach, du bist jetzt Bezirksamtsleiter und da, wo die Elbphilharmonie ist und solche. Na, das ist natürlich schon sehr im Fokus. Die Themen kümmern sich aber auch ein Stück weit um sich selbst, wenn ich das mal so sagen darf. Die landen schon automatisch auf dem Schreibtisch und im Fokus. Das ist mit Themen aus Billstedt oder auch von der Insel Neuwerk oder aus Finkenwerder natürlich ganz anders. Und deswegen versuche ich schon auch immer so ein bisschen den Fokus in allen 19 Stadtteilen zu sehen.
Ja. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik und das sind die Fragen der anderen Leute. Wir hören mal rein.
Moin, moin, lieber Ralf. Hier ist Arndt Zeigler, der quasi Inhaber von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, Stadionsprecher bei Werder Bremen, Fußballautor und Podcaster. Und wir haben uns ja erfreulicherweise kennengelernt erst vor wenigen Tagen in Hamburg auf dem Dom, als ich das Hamburger Kamelrennen-Derby zugunsten von Mensch Hamburg gewonnen habe. Es ist schön, dass ich die Gelegenheit habe, das mal öffentlich zu sagen. Ja, und da haben wir ja Schulter an Schulter nebeneinander gestanden quasi. Und meine Frage an dich wäre, ich war ehrlich gesagt wirklich auch zum ersten Mal auf dem Dom. Bei uns in Bremen haben wir ja den Freimarkt und die Osterwiese. Das ist ähnlich, nur nicht so häufig. Und meine Frage an dich wäre, was ist es auf dem Dom, was dich anzieht? Welches Fahrgeschäft, welche Attraktion, welche Fressalie? Ist es der Burgunderschinken? Ist es die wilde Maus? Was ist es?
Seit dem letzten Samstag natürlich vor allem das Kamelrennen. Also ich bin am Sonntag gleich nochmal da gewesen mit meiner Familie und habe es nochmal versucht. Ich habe auch versucht, den Trick, den Arne Zeigler mir verraten hat, nochmal selber anzuwenden. Und ich muss sagen, er muss ihn mir nochmal erklären. Freimarkt ist ja jetzt bald, ich glaube im Oktober. Vielleicht gibt es da ja eine Gelegenheit. Schauen wir mal, ob wir das dann bei mir noch ein bisschen besser hinkriegen. Er ist ja wirklich zusammen mit dir und Arne Platzbecker ganz weit vorne gewesen beim Kamelrennen.
Ja, ach, naja, aber wir sind gute Gastgeber, wir haben uns zurückgehalten und haben dann Arndt gewinnen
noch
lassen.
Ganz anders ausgefallen. Ach so, ja okay. Also Wildwasserbahn ist auch was, was ich total gerne mache, schon seit jeher, aber Kamelrennen habt ihr mich jetzt so ein bisschen angefixt.
Gut, wir kommen zur nächsten Frage.
Hallo lieber Ralf Neubauer, hier ist Stefanie Hempel. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich großer Beatles-Fan und führe seit 20 Jahren Fans aus der ganzen Welt auf den Spuren der Beatles durch St. Pauli. Für welche Band würden Sie denn alles stehen und liegen lassen?
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Für welche
Band? Dann hast du jetzt
Band?
Die Gelegenheit.
Und ohne eine Antwort komme ich ja auch nicht raus, nehme ich an. Ne? Also, die Beatles kann ich mich mit anfreunden. Kein Fan bin ich von ABBA. Das hat mich tatsächlich noch nie so richtig gereizt. Aber für welche Band würde ich denn alle stehen und liegen lassen? Revolverheld.
Revolverheld? Wohnen die alle im Bezirk? Ich glaube ja.
Das müssten wir nochmal bei Wikipedia nachgucken.
Ja, so über den Daumen würde ich sagen, von 2, 3 Leuten weiß ich, dass es im Bezirk ist. Also du sicherst dir jetzt schon mal prominente Wählerschaft sozusagen, ne? Und ist es so ein bisschen die Mischung, ich glaube, Johannes Strate kommt ja aus Bremen, ist es auch so ein bisschen diese Mischung Bremen-Hamburg, die dich reizt? Oder sind es tatsächlich die
Texte? Da habe ich
noch
nie so richtig drüber nachgedacht, dass der auch aus Bremen kommen könnte. Das ist so ein bisschen die Musik, die man gut, finde ich, gut hören kann. Mhm. Wenn man schon für alles stehen und liegen lassen soll, dann doch für so eine Mischung, oder?
Ja, vielleicht. Also ich stehe wiederum auf andere, auf ein bisschen härtere Sachen, Foo Fighters und so weiter. Wenn wir, also für die würde ich alles stehen und liegen lassen. Aber ich bin ja gar nicht gefragt, denn du bist gefragt, wann kam in dir das Gen auf, ich werde Rechtsanwalt, und welche Charaktereigenschaft eines Rechtsanwalts bringst du tatsächlich mit?
Tatsächlich wollte ich nie Rechtsanwalt werden. Und das ist, glaube ich, vielen Juristinnen und Juristen erstmal in die Wiege gelegt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir in einer Ausbildung, in einer Referendarausbildung von einem Ausbilder mal gefragt wurden, wer von euch will denn Rechtsanwalt werden? 20% haben sich gemeldet, die anderen 80% waren dagegen. Und er sagte dann, das wird im größten Verhältnis übrigens genau umgekehrt sein, 80% von euch werden Rechtsanwälte. So kam es dann auch, dass ich nach dem Referendariat mit einer kurzen Station in einer Behörde gesagt habe, ich gehe jetzt vielleicht doch nochmal in den Beruf des Rechtsanwalts, und ich glaube, eine gewisse, ja, manche würden wahrscheinlich sagen, Verbissenheit, irgendwie Ziele umsetzen zu wollen, das hilft ja manchmal auch Mandanten, insoweit ist das vielleicht die Eigenschaft, die mich als Rechtsanwalt auch ein bisschen geprägt hat.
Aber du musst ja mit einer Motivation in das Jurastudium gegangen sein. Wolltest du Richter werden oder was war so deine Idee? Oder war das so ein bisschen Jura, ach, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, und die Eltern finden es ganz geil, dass ich Jura studiere?
Die haben mir da ziemlich freie Hand gelassen. Das hat die tatsächlich irgendwie gar nicht groß interessiert, was es wird. Hauptsache irgendwie eine vernünftige Ausbildung. Und ich fand an Jura spannend, dass man einfach mal die Regeln versteht und was da genau passiert und wie das funktioniert. Und wäre ehrlicherweise in der Referendarausbildung total gerne Staatsanwalt geworden. Das war meine erste Station, die Strafstation. Also die heißt nicht so, weil man bestraft wird, sondern weil man entweder zur Staatsanwaltschaft oder zu einem Strafgericht kommt und dort die ersten 3 Monate ausgebildet wird. Und ich hatte das große Glück, bei der Staatsanwaltschaft Lübeck diese Station machen zu dürfen. Das ist eine Aufgabe, für die ich sehr viel Respekt hatte. Du wirst ja innerhalb kürzester Zeit, kriegst du eine Robe in den Arm gedrückt und ein paar Akten. Heißt es, da drüben ist das Amtsgericht, da haben sie heute Sitzungsdienst, da vertreten sie uns heute mal. Und dann verliest du die Anklage und verhandelst mit, und am Ende hältst du ein Plädoyer und das Gericht spricht ein Urteil. Das ist schon irgendwas, wo du sehr schnell ins kalte Wasser geschubst wirst, was mir aber tatsächlich große Freude gemacht hat. Da habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich das werden will. Aber Richter und Staatsanwalt, das verträgt sich überhaupt nicht mit politischen Mandaten. Und ich war damals schon so ein bisschen mit der Idee unterwegs, dass ich mich weiter politisch einbringen will. Ne, die wilde WG-Zeit mit Anni Grote, und deswegen ist es dann mit der Staatsanwalterei nichts geworden. Aber das Bezirksamt sitzt ja heute noch direkt neben der Staatsanwaltschaft. Also insoweit, die Bezüge lassen mich nicht los.
Jetzt bist du Experte für Arbeitsrecht. Das klingt ganz schön trocken. Da kann ich verstehen, dass du freiwillig Bezirksamtsleiter geworden bist.
So trocken finde ich das eigentlich gar nicht. Ich habe vor allen Dingen als Anwalt dann auch für Betriebsräte Schulungen gemacht und sie beispielsweise im Kündigungsschutzrecht informiert und versucht, ihnen das beizubringen und fand das eigentlich ganz spannend, dass man, das ist ja was für viele Menschen sehr reelles, sehr konkretes Arbeitsrecht, wenn sie tatsächlich die Kündigung auf dem Tisch haben oder was steht in meinem Arbeitsvertrag drin. Und insoweit fand ich das ganz spannend, bin dabei ehrlicherweise jetzt auch nicht zugekommen, weil ich selber da eine große Motivation hin hatte, sondern weil sich in der Kanzlei, in der ich war, tatsächlich zeigte, da gibt es jetzt einen Kollegen, der geht bald in den wohlverdienten Ruhestand und dann brauchen wir einen und wie wäre es denn mit dir?
Der ehemalige Hamburger Bürgermeister Ole von Beuys ist wieder zurückgegangen, wieder in die Kanzlei. Wäre das für dich eine Idee oder sagst du, nee, dat, jetzt bin ich auf der Verwaltungsbahn, das geht jetzt weiter?
Never say never, ne? Aber also so heute könnte ich mir das schwer vorstellen, jetzt wieder in der Anwalterei zu arbeiten. Da dreht sich die Zeit ja auch weiter und da bist du nach ein paar Jahren auch einfach ein Stück weit raus.
Ja. Du bist ja mit 18 Jahren SPD-Mitglied geworden. Wenn ich das richtig berechne, ist es im Jahr 2000 gewesen. Da ist mir jetzt nichts bekannt, was da an Schlüsselmomenten hätte sein können. Was war denn dein Schlüsselmoment, dass du es gemacht hast?
Das war tatsächlich der Spendenskandal der CDU und so ein bisschen die Idee, dass die Union ja damals nach 2 Jahren Rot-Grün unter Gerhard Schröder schon ganz gute Karten hatte, wieder ans Ruder zu kommen. Dann kam aber, wie gesagt, der Spendenskandal und ich fand den Umgang damit irgendwie so unerträglich, dass ich damals gesagt habe, irgendwie möchte ich irgendwie anders machen, politische Kultur anders leben und wie gesagt, mit einem Schulfreund bei den Jusos eingetreten, danach auch fast kurz wieder ausgetreten war, was jetzt auch doch nicht so spannend fand, aber wir sind dabei geblieben und insoweit darf ich nächstes Jahr die silberne Nadel für 25 Jahre Mitgliedschaft entgegennehmen. Bin schon gespannt.
Schön. Da geht man ja aus idealistischen Gründen rein, weil einen irgendwas juckt, ärgert, nervt oder erfreut und weil man Gestaltungsdrang vielleicht ja auch hat. Wie viel Idealismus ist denn heute noch in deiner Gegenwart so da als Bezirksamtsleiter?
Der ist schon noch da, aber natürlich weiß man als Bezirksamtsleiter, als Verwaltungschef irgendwie um die ganzen Probleme, die man bei der Umsetzung von Themen auch hat. Ne? Ressourcenfragen, ob das Personal ist, ob das Geld ist, rechtliche Rahmenbedingungen, die häufig auch schwierig sind. Aber ich glaube schon, dass da noch eine Menge von Idealismus übrig ist.
Was sind so die Schattenseiten eines Bezirksamtsleiters?
Das Arbeitspensum ist schon hoch. Man verbringt schon viel Zeit im Job. Das ist manchmal was, was dann auch Familie merkt. Und manchmal ist es natürlich auch nicht so angenehm, wenn man irgendwie auf einer Straße beim Einkaufen irgendwie auf irgendwelche Themen angesprochen wird und denkt, das ist jetzt irgendwie gerade ein unpassender Zeitpunkt. Ich bin ja hier privat, aber das gehört einfach dazu und überwiegt jetzt nicht die schönen Seiten, die der Job auch hat.
Ich glaube, in anderen Jobs kann man dann einfach eine Visitenkarte jemandem geben und sagen, ja, rufen Sie mich an, ich kümmere mich drum. Bei diesen emotionalen Verwerfungen, die es speziell ja auf St. Pauli ja immer wieder gibt, geht das so nicht. Wie kriegst du das gehandelt? Also gerade wenn du vielleicht auch mit der Familie unterwegs bist.
Also der Trick mit der Visitenkarte ist ein ganz guter, den versuche ich manchmal auch, aber wenn man so merkt, das ist ein Thema irgendwie, wo jemand jetzt irgendwie sich schon lange mit quält und jetzt froh ist, dass er einfach mal die Gelegenheit hat, mich darauf anzusprechen, dann versuche ich mir die Zeit schon zu nehmen. Aber das ist gerade, wenn man natürlich mit Familie unterwegs ist, auch mal ein bisschen anstrengend.
Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, du bist so in so einer Schiene drin. Wie viele Gestaltungsmöglichkeiten hast du denn in Wahrheit? Und wenn man jetzt, also es ist ja, hast ja noch ein bisschen Zeit vor dir als Bezirksamtsleiter. Andi Grote will ja noch einen Moment in Senator bleiben. Was würdest du denn jetzt so als Ergebnisse sehen, wo du sagst, so da habe ich eine kleine Markierung hinterlassen?
Also 2,5 Jahre ist ja wirklich irgendwie noch kein so richtig langer Zeitraum. Meine Amtszeit geht noch bis zum 9. Januar 2028. Und mal gucken, vielleicht hat die Bezirksregierung ja die Idee, dann zu sagen, der macht mal eine zweite Amtszeit und ich habe die auch, das weiß ich im Moment noch nicht so richtig, das wird man sehen, glaube ich, aber grundsätzlich schon und ich glaube auch, dass man diese Zeit braucht, um tatsächlich so ein bisschen Spuren zu hinterlassen, dass es nach 2,5 Jahren jetzt noch nicht möglich ist, zu sagen, da sind schon große Themen gesetzt worden. Ich habe das schon gemerkt, dass man jetzt gerade am Anfang natürlich auch so ein bisschen in der Kontinuität des Vorgängers läuft, also dass ich viele Themen auch von Falco Drossmann geerbt habe, ob das zum Beispiel das Modell Vorhaben Mitte machen ist, in dem sehr viel in die soziale Infrastruktur im Hamburger Osten investiert wurde. Da setzt man noch nicht so eigene Schwerpunkte, sondern versucht einfach die Themen, die schon da sind, auch ein Stück weit zu Ende zu bringen.
Aber wo sagst du, Falco Drossmann ist dein Vorgänger, dann guckt man sich das wahrscheinlich so nach einem Jahr an und sagt so, jetzt könnte ich mal was anders machen. Was ist es, wo du sagst, da unterscheide ich mich wahrscheinlich dann doch?
Das ist ja eine beliebte Journalistenfrage. Was machen Sie anders als Ihr Vorgänger? Ich glaube, vom Inhaltlichen her sind wir uns ziemlich ähnlich. Also er hat ja auch einen klaren Schwerpunkt auf sozialpolitische Themen gelegt. War auch immer wichtig, dass wir gerade auch so die Stadtteile im Hamburger Osten und Wilhelmsburg stark im Blick haben, wo auch Menschen wohnen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Das ist schon, was wir ähnlich machen. Ich glaube, wir sind ansonsten natürlich so von der Präsenz und vom Auftritt irgendwie total unterschiedliche Typen, aber das stört ja keinen.
Gibt es Entscheidungen, die du bereust oder wo du sagst, das Projekt hätte ich vielleicht doch nochmal anders anpacken sollen in der kurzen Zeit?
Es gibt Entscheidungen, die kommen immer wieder, weil man etwas entschieden hat und dann klappt das aber leider doch nicht und dann muss man sich da wieder mit auseinandersetzen. Davon gibt es schon welche, aber dass ich jetzt sage, da gab es eine große Entscheidung, die ich heute anders treffen würde, das tatsächlich nicht.
Einmal im Quartal bietest du eine Bürgersprechstunde an. Wie stellt man sich das vor? Du sitzt dann im Räumchen und dann kommen die Leute auf Anmeldung oder kommen die dann einfach reingeströmt und kommt da überhaupt jemand in der heutigen Zeit oder wollen die eigentlich alle nur über Facebook anschreiben?
Das ist schon so, dass viele auch schreiben, auch tatsächlich über Facebook oder Instagram, aber es gibt auch Leute, die melden sich dafür an. Also das ist tatsächlich so ein bisschen die Voraussetzung, dass man sich anmeldet, auch schon mal grob das Thema mitteilt, mein Büro sich da auch so ein bisschen drauf vorbereiten kann und dann kommen die und tragen ihr Anliegen vor. Das ist eine Riesenbandbreite. Das geht von, was ist denn am Drop-in los, bis hin zu, ich habe meine Baugenehmigung nicht bekommen, die ich gerne gehabt hätte. Können Sie da nicht irgendwas machen? Das ist eine Riesenbandbreite. Kommen schon Leute doch.
Ich bin Mitte der 90er hier nach Hamburg gekommen und da gab es diesen Begriff des Sprungs über die Elbe. Einfach weil Wohnungen fehlte, weil auch Erlebnismöglichkeiten fehlten. Und dann hat man gesagt, jetzt renovieren wir mal Wilhelmsburg. Und einer deiner Amtsvorgänger, Andi Grote, hat dafür immer sehr viel Werbung gemacht für Wilhelmsburg. Wurde ja auch ein bisschen was gemacht. Aber gefühlt sind so 30 Jahre später ist der Sprung irgendwie immer noch nicht gelungen. Man hat immer noch das Gefühl, dass außerhalb des Ring 2 für viele Hamburgerinnen und Hamburger die Stadt aufhört, oder?
Das ist schon ein bisschen so, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger gar nicht so unbedingt auf dem Radar haben, was südlich der Elbe passiert. Man hat das Gefühl, die haben aber auch gar nicht so richtig auf dem Radar, was beispielsweise in Billstedt oder in Rahlstedt passiert. Wir sind teilweise schon sehr so in unseren Quartieren verhaftet. In Wilhelmsburg finde ich aber, ist ja tatsächlich eine ganze Menge passiert und da sind auch viele Leute tatsächlich gesprungen über die Elbe. Also ich finde, man kann es gerade im Rahlstedtviertel ganz gut sehen, da wohnen auch viele Familien mit Kindern, Leute irgendwie, die eher aus dem kreativen Bereich kommen. Und wir bauen ja in den nächsten Jahren in Wilhelmsburg in der sogenannten Nord-Süd-Achse auf der alten Wilhelmsburger Reichstraße auch nochmal um die 5000 neue Wohnungen in verschiedensten Wohnformen. Und ich glaube, das wird auch echt nochmal helfen, dass Wilhelmsburg als Wohnstadtteil auch nördlich der Elbe gesehen wird.
Jetzt haben wir ja vorhin schon herausgearbeitet, du würdest am liebsten mutmaßlich mit der Sozialbehörde, mit der Leitung tauschen.
Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich möchte. Du hattest mich gefragt, welches Thema ich interessant finde.
Aber wie gerne würdest du denn mit Agnes Tjaks tauschen, Verkehrsbehörde? Weil das Verkehr, da ist ja reichlich von in deinem Bezirk, vor allen Dingen an Baustellen, ne?
Das ist so, Baustellen ist ein Riesenthema in der Stadt und ich befürchte auch, dass das in den nächsten Jahren nicht weniger wird. Das hat natürlich was mit zum Teil maroder Infrastruktur zu tun, das hat was zu tun mit Leitungsträgern, die in die Erde müssen, ob das irgendwie der Breitbandausbau ist, ob das irgendwie Erneuerung von bestehenden Leitungen ist oder ähnliches. Das wird so schnell nicht aufhören und ich bin jetzt nicht immer der größte Verfechter grüner Verkehrspolitik, will aber schon mal sagen, ich glaube, für manche Baustellen kann der Verkehrssenator gar nichts.
Wir kommen zur Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Das heißt, ich lese Fakten vor und dann schließt sie eine Frage an. Der kleinste Stadtteil Hamburgs gehört zum Bezirk Mitte. Borgfelde hat eine Fläche von nur 0,9 Quadratkilometern. Welche unbekannte Ecke in deinem Bezirk hat mehr Aufmerksamkeit verdient?
Borgfelde, die Klaus-Groth-Straße beispielsweise, das Sprechwerk.
Sehr schön. Das älteste Bauwerk der Hansestadt ist ein Leuchtturm und liegt auf der Insel Neuwerk, die zu deinem Bezirk gehört. Was ist das älteste, was du persönlich besitzt?
Ein völlig abgerocktes Portemonnaie, das ich gerade meinem Sohn geschenkt habe. Das ist garantiert schon 20 Jahre alt.
Das ist jetzt quasi eine Familientradition. Das wird so weitergehen wie andere Leute ihre Siegelringe. Gibst du das Portemonnaie weiter?
Genau. Das ist ein altes Lederportemonnaie, genau.
97 Quadratkilometer in Hamburg sind Wasserschutzgebiet. Das entspricht 12,9% der Stadtfläche. Machst du lieber Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Am Meer.
Was, das ging ja so schnell. Ich dachte, so als Baden-Württemberger würdest du auch mal Skifahren.
Ich komme ja aus einer Ebene, wie du vorhin vorgelesen hast.
Ja, genau.
Und Skifahren ist tatsächlich eine Landschaft, die sich mir nie so richtig erschlossen hat.
Mir auch nicht.
Ich bin tatsächlich auch gerne Strandurlauber. Also so nach einer Woche ist dann meistens irgendwie die Landschaft für den Strandurlaub auch wieder vorbei und man will irgendwas tun. Aber ich finde, so eine Woche irgendwie am Meer verbringen und dann irgendwie im Sand buddeln, das ist doch was Herrliches.
Jetzt haben wir die Karrierelinie Richtung Andi Grote ja schon ausführlich besprochen, also dass du möglicherweise diese Linie fahren könntest und Innensenator wirst. Falco Drossmann, dein Vorgänger, ist Bundestagsabgeordneter geworden in Berlin. Wie attraktiv empfindest du denn den Sprung nach Berlin für dich persönlich?
Gar nicht. Also die Ampelkoalition ist ja das eine, aber ich finde Berlin auch generell das politische Pflaster ist nichts, was mich reizen würde. Ich bin auch total gerne in Hamburg. Ich habe einen kleinen Sohn, also insoweit irgendwie reizt mich in Berlin tatsächlich wenig. Ich fahre da gerne hin, ich fahre da auch gerne wieder weg.
Wie viel Spaß macht es denn, Politiker zu sein? Du hast ja die Berliner Koalition angesprochen. Man muss ja immer dazu sagen, wenn sie denn noch besteht, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Podcasts, wie guckst du abends Nachrichten? Schlägst du denen über den Kopf zusammen oder sagst, naja, lass die mal, ich mach mein Ding? Oder?
So ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also ich finde ja tatsächlich, dass man in Hamburg sehen kann, dass es auch anders geht, dass man auch gut miteinander regieren kann und nicht den ganzen Tag aufeinander einkloppen muss. Ich verstehe es tatsächlich nicht, weil ich finde, sie machen viele inhaltliche Dinge in einer ausgesprochen schwierigen Zeit gar nicht schlecht. Sie kriegen das überhaupt nicht vermittelt und verkauft und nutzen jede sich bietende Gelegenheit, sich zu streiten. Und das ist etwas, was der bundesdeutsche Wähler, die bundesdeutsche Wählerin überhaupt nicht honoriert. Das weiß ein jeder. Und insoweit habe ich keine Idee, was sich Herr Lindner, Herr Habeck und manchmal auch die SPD davon eigentlich versprechen. Und dann bin ich so, dass ich mir das in den Nachrichten angucke, irgendeine gewisse emotionale Distanz dazu verspüre und mir so denke, gut, dass wir das in Hamburg anders machen.
Die wirtschaftlichen Zwänge, die wir allen unterliegen, führen bei der Koalition zum Streit, führen auch hier im Senat möglicherweise immer mal zu Diskussionen. Und immer wieder gibt es ein Thema, über das man in Hamburg leidenschaftlich spricht, das ist hier heute noch gar nicht angesprochen worden, ist der Hafen. Der gehört ja auch zu dir.
Größtenteils, zum Teil auch gehört dazu Hamburg.
Ja. Wie wichtig ist der denn so für dich in der ganzen Wahrnehmung? Also wirtschaftlich natürlich ein Schwergewicht, auch touristisch gesehen natürlich wichtig, aber gibt es etwas, wo du als vermeintlich neutraler Baden-Württemberger hier hochkommst und sagst, ich kann das ganze Gewese gar nicht verstehen oder hast du da doch mehr Einblicke mittlerweile durch deine Arbeit und sagst, nee, da muss schon alles richtig laufen?
Also, dass der Hamburger Hafen immer noch eine große wirtschaftliche Rolle für die Hansestadt spielt, finde ich, ist außer Frage stehend. Wie lange das noch so ist, ist ja nochmal eine Frage, die auf einem anderen Blatt steht. Und da unternimmt der Senat ja große Anstrengungen, die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Hafens auch in der Zukunft zu sichern. Das wird kontrovers in der Stadt diskutiert. Als Bezirksamt haben wir natürlich relativ überschaubare Bezüge zum Hafen, weil der hat ja sozusagen ein eigenes Bezirksamt. Der 8. Bezirk Hamburgs, das ist ja die Hamburg Port Authority, mit denen wir natürlich immer wieder in Gesprächen sind. Und wenn es dann gemeinsame Themen gibt, die auch klären, aber es ist jetzt nichts, was im Bezirksamt dominiert. Aber ich glaube schon, dass uns allen bewusst ist, dass der Hafen in Hamburg auch auf absehbare Zeit eine wichtige Rolle spielen muss.
Du hast die langen Arbeitszeiten des Bezirksamtsleiters schon angesprochen, hast Familie. Trotzdem bleibt ja vielleicht auch mal Zeit, wo Ralf Neubauer wirklich Ralf Neubauer ist. Was machst du denn dann?
Ja, also in Kamelrennen der Freizeit. Auf den Dom fahren.
Nein. Und das jetzt verstärkt er, damit dann noch eine bessere Platzierung rausspringt.
Genau, irgendwann. Beim nächsten Mal dann anzeigt er, auf den zweiten Platz landet. Also tatsächlich ist es so, dass wenn ich Zeit habe, dann verbringe ich die total gerne mit der Familie, weil viel ist dann ja nicht mehr. Und wir haben zu Hause im Moment eine große Leidenschaft entwickelt für Schach und für Kniffel. Also wir spielen gerne Gesellschaftsspiele jeder Art. Das ist so ein bisschen der Ausgleich.
Kannst du gut verlieren? Lernt man das als Politiker?
Das hängt ein bisschen vom Spiel ab, ehrlicherweise. Also beim Mensch ärgere dich nicht, gelingt mir das immer nicht so gut. Beim Kniffeln habe ich mir dabei meinen Frieden damit gemacht und beim Kamelrennen-Derby ja ohnehin.
Ja, bestimmt. Aber worauf ich hinaus wollte, was machst du alleine so, was dich vergnügt? Also ohne Familie, ohne Kollegin?
Das ist eine große Frage, lieber Lars. Ich habe tatsächlich gerade im Urlaub 4 Tage gehabt, hat meine Frau gesagt, ich fahre jetzt mit dem Lötten mal in den Playmobil Fun Park, der ist irgendwo bei Nürnberg.
Oh, da würde ich auch gerne meinen. Der soll ganz fantastisch sein, habe ich ja, neulich was gehört.
Sie haben auch sehr geschwärmt. Ich war ja nicht dabei und dann hatte ich 4 Tage nur für mich und ich war am ersten Tag komplett mit mir überfordert, weil gar keiner was von mir wollte und habe dann tatsächlich erstmal den Netflix-Account reaktiviert. Der war irgendwie abgelaufen und habe dann geguckt, was die jetzt für neue Serien haben.
Und an welcher Serie bist du hängen geblieben?
Cleo mit Jella Haase. Da hatte ich vor Jahren mal die erste Staffel gesehen, von der war ich auch schwerst begeistert. Die zweite Staffel muss jetzt jeder selber wissen, aber die guckt. Mich hat die nicht mehr so vom Hocker gerissen.
Man hat nicht so richtig den Eindruck, dass dich irgendwas so richtig aus der Ruhe bringen könnte, beziehungsweise dich so ärgern kann, dass man sagen könnte, der ist richtig übel gelaunt. Bist du Morgenmuffel?
Also bin abends auf jeden Fall in der Regel deutlich fitter als morgens, ja.
Ja, und was ist dein Mittel gegen schlechte Laune? Gibt's irgendwas, was dich dann vergnügt? Gehst du auf eine Witze-Seite oder keine Ahnung?
Also gegen schlechte Laune hilft, finde ich, rausgehen. Irgendwie, wenn es im Büro ist, dann irgendwie in Planen und Blumen oder wenn es zu Hause ist, einmal irgendwie über den Deich und dann irgendwie aufs Wasser gucken. Also ich finde, rausgehen, durchatmen, das kann helfen.
Das heißt, wenn man dich jetzt spazierengehenderweise in Planen und Blumen sieht, weiß man, da gibt es ein Problem irgendwo.
Gewisse Wahrscheinlichkeit ist da, ja.
So, jetzt ist so viel Arbeit, dann bist du vielleicht auch mal alleine, hast Familie. Wie ist es mit Freundschaften? Wie siehst du die Freundschaft mit Andi Grote? Ist das etwas, was eher in der Vergangenheit liegt oder gibt es da immer noch einen engen Austausch? Besucht ihr euch zu Familienfesten oder wie läuft das?
Also wir haben tatsächlich einen engen Draht, weil wir ja auch aus einem Kreisverband sind und natürlich insoweit auch politisch eng verbunden sind, telefonieren häufig, wenn es um bestimmte Themen geht. Letzte Woche beispielsweise auch nochmal zum Thema Hauptbahnhof. Aber Freundschaften in der Politik ist natürlich, finde ich, irgendwie ein nicht ganz einfaches Thema. Ich versuche mich sozusagen im privaten Rahmen dann auch ein Stück weit irgendwie mit privaten Freundschaften auseinanderzusetzen. Bin am Wochenende eingeladen auf einem Geburtstag in Bremen, auf den ich mich sehr freue. Und weiß aber noch nicht so ganz genau, wie ich das anstellen soll. Es ist nämlich eine Motto-Party. Und diese Motto-Party orientiert sich an einer neuen Netflix-Serie, Kaulitz on Kaulitz. Und ich habe noch nicht so eine richtige Idee, was das für eine Verkleidung wird. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich.
Tja, jetzt kenne ich die Serie auch nicht. Ich kenne die beiden Vögel natürlich. Ich glaube, du müsstest auf jeden Fall längere Haare haben. Also mit einer Perücke kommst du schon mal richtig weit, glaube ich. Und ich glaube, der eine hat auch bevorzugt immer so halb durchsichtige Hemden an. Das sehe ich bei dir eigentlich auch. Du musst halt nur gucken, dass du den Krams nicht schon vorm Zug anziehst, damit du dann nicht fotografiert wirst.
Also wer dann Interesse hat, den Bezirksamt aus Hamburg Mitte mal als Kaulitz und Kaulitz zu sehen am Sonnabend auf dem Bremer Hauptbahnhof.
Wann lässt du denn mal so richtig die Sau raus? Also ich meine, da wo alle feiern gehen, da bist du Bezirksamtsleiter. Kannst ja jetzt auch nicht auf allen Vieren irgendwie dann am Hans-Albers-Platz irgendwie rumtorkeln.
Vielleicht am Sonnabend auf diesem Geburtstag in Bremen. Nein, also ich sag mal, ich bin jetzt in einem Alter, wo man nicht mehr so ohne weiteres die Sau rauslässt. Da hat man irgendwie zu viele Themen irgendwie, die dann am Montag wieder auf einem warten. Aber ich habe zum Beispiel eine Verabredung mit meiner Frau, dass wir uns einmal die Woche treffen. Das versuchen wir auch echt streng durchzuhalten. Das ist meistens der Donnerstags und dann gehen wir irgendwo essen oder gehen wir auch mal auf den Kiez. Aber so richtig die Sau rauslassen, das machen wir dann wieder, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Also du gehst dann schon bevorzugt in deinem Bezirk essen. Besteht da nicht ständig die Gefahr, dass man mal angesprochen wird?
Das machen wir jetzt nicht gezielt immer in Mitte, sondern das machen wir auch mal woanders. Neulich waren wir auf der Eppendorfer Insel, das war auch sehr schön, aber klar, wird man auch mal angesprochen. Manchmal gucken die Leute auch, das ist immer ganz spannend zu sehen, den kenne ich irgendwoher, aber dann wissen sie nicht woher.
Mhm. Welchen anderen Bezirk findest du denn ganz gut so? Also wo zieht sich denn dann doch auch gerne mal hin?
Das ist so ein bisschen stimmungsabhängig. Also irgendwie, wenn man am Wochenende mal einen schönen, ruhigen Familienausflug machen will, finde ich, eignen sich Bergedorf mit den Vier- und Marschlanden ganz hervorragend. Und wenn man irgendwie im Hochsommer findet, irgendwie könnte einen kleinen Badeausflug machen. Wir waren neulich mal im Planschbeck im Stadtpark, das fanden wir auch super. Also ich finde, Hamburg hat so viele schöne Ecken und die findet man in allen sieben Bezirken.
Also du hast ja betont, Freundschaften innerhalb der Politik ist eher schwierig. Dann denke ich so, Finkenwerder, habt ihr dann so einen Nachbarschaftsklüngel da und habt so Straßenfeste und so? Oder wie stelle ich mir das vor?
In Finkenwerder gibt es tatsächlich Straßenfeste, die aber nicht ganz regelmäßig stattfinden. Und es gibt die Deichpartie, die findet alle zwei Jahre statt. Und da öffnen alle Finkenwerder so ein bisschen ihre Schatzkästchen. Kann man dann gucken in Galerien, in Bauernhöfe und ähnliches. Und das ist auch ganz spannend. Aber so der ganz klassische Nachbarschaftsklüngel, ja, also ich hole gerade die Post beim Nachbarn raus, der ist im Urlaub.
Der Gegenstand, den ich mit deinem Job am meisten verbinden würde, von außen betrachtet, sind wahrscheinlich diese grünen oder roten Aktenmappen. Davon hast du wahrscheinlich zahlreiche auf deinem Schreibtisch stehen. Wie sehr kannst du denn entspannen, wenn du liest? Also ich meine eben nicht in diesen Mappen, sondern in Büchern. Also gibt es ein Buch auf dem Nachtschrank?
Ja, es gibt es. Das liegt da aber leider schon ziemlich lange. Da
ist schon Staub drauf.
Zum Glück nicht. Der wird da regelmäßig entfernt. Aber also ich schaffe es tatsächlich nur im Urlaub, so richtig Bücher durchzulesen, weil ich ansonsten abends meistens irgendwie schon so viel gelesen habe und mir dann auch so ein bisschen die Konzentrationsfähigkeit fehlt, etwas zu lesen, was länger als 3 Seiten ist, dass mir das nicht so richtig gelingt. Also das muss schon irgendwie langes Wochenende oder Urlaub sein, dass ich mal so richtig irgendwie durch ein Buch durchkomme.
Jetzt hast du dein Portemonnaie an deinen Sohn weitergegeben. Gibt es denn eine Art Sammeltrieb? Gibt es irgendwas, wo deine Frau auch sagt, da hast du zu viel von?
Nein, tatsächlich nicht. Gar also ich habe als Kind habe ich Briefmarken gesammelt, aber das ist eine Leidenschaft, die habe ich lange abgelegt.
Okay, also du hast so eine Clean Desk Geschichte, beziehungsweise auch wie diese japanische Autorin, könntest du jetzt theoretisch immer sofort abreisen, weil du wenig Sachen besitzt oder einfach nur wenig unnötige Sachen?
Ich versuche, unnötige Sachen tatsächlich zu vermeiden. Ob es jetzt für eine ganz spontane Abreise klappt, das weiß ich nicht, aber irgendwie bin kein großer Sammler tatsächlich.
Jetzt hast du mich ja eingeladen nach Finkenwerder. Wenn ich jetzt tatsächlich spontan sagen würde, in einer Stunde bin ich da. Welche Zutaten für ein gutes Essen hast du immer im Haushalt und was würdest du dann schnell kochen?
Ich habe tatsächlich immer alles für Spätzle im Haushalt und die hattest du ja nun vorhin schon bestellt. Die kann man ja in allen Variationen kochen und zubereiten und das würden wir auch heute hinkriegen.
Okay. Sehr schön. Was kannst du denn nicht im Haushalt, wo sagst du, oh, bin ich froh, dass so ein Haushalt irgendwie aus mehreren Personen besteht?
Alles, was mit Hammer und Nagel passieren muss.
Echt?
Das ist leider nicht so richtig meine Leidenschaft. Also ich kann den Rasen mähen, ich kann Staubsaugen, das kriege ich alles hin. Aber irgendwie alles, was so ein bisschen motorische oder handwerkliche Fähigkeiten voraussetzt, da muss ich meinen Vater anrufen.
Okay, interessant. Naja, aber trotzdem musst du dich ja fürs Bauen irgendwie interessieren in deinem Job, ne? Also das kommt dann trotzdem nicht zu kurz.
Da kommt jetzt die Frage nach dem Elbtower gleich durch, oder?
Nein, den wollte ich dir tatsächlich heute ersparen. Aber wenn du selber damit anfängst, irgendwie. Nee, ich meine, das können wir ja heute gar nicht besprechen, weil da ist ja auch eine große Dynamik drin. Und das könnte ja jederzeit irgendwie gelöst sein, wenn wir quasi mit dem Gespräch hier die Öffentlichkeit erreichen. Was wäre denn so deine Hoffnung? Muss es eine Hamburger Lösung geben? Also es gibt ja dieses Gespräch über ein Konsortium. Oder sagst du, mein Gott, wenn jetzt irgendein Japaner um die Ecke kommt und eine, man muss ja schon fast sagen, eine vierstellige Millionensumme auf den Tisch legt, dann geht das auch.
Ich bin total froh, dass ich diese Frage nicht entscheiden muss, glaube aber schon, dass es gut wäre, wenn es eine Lösung ist, an der die Stadt nicht beteiligt ist und wenn es eine Lösung ist, an der viele Hamburger beteiligt sind, habe ich da nichts gegen.
Du bist also auf der Linie mit Herrn Kühne, der auch sagt, die Stadt muss irgendwie da was machen. Was sollte die Stadt denn machen? Also ich finde ja auch, sie könnten zumindest, ich bin ganz selten der Meinung wie Herr Kühne, aber an der Stelle denke ich, sie könnten ja zumindest mal so ein bisschen moderieren.
Wolltest du eine Oper reinbauen in den
App? Nein, um Gottes Willen,
lieber keine nicht, ne? Oper. Nee. Also ich bin tatsächlich nicht der Meinung von Herrn Kühne, dass die Stadt sich da jetzt irgendwie finanziell engagieren sollte.
Nee, finanziell nicht, aber öffnen, also Ideen moderieren.
Das wird in meiner Wahrnehmung im Hintergrund auch alles diskutiert. Da gibt es viele, viele Gespräche und das kriegt man jetzt öffentlich alles gar nicht so mit. Das ist ja auch ein bisschen das Wesen solcher Gespräche und ich glaube tatsächlich, dass da auch irgendwann über kurz oder lang eine Lösung kommt, aber hoffentlich keine, bei der sich die Stadt engagiert.
Wir schreiten mit großen Schritten auf das Finale hin und das sind immer zwei Fragen. Es sind immer die gleichen, die ich stelle. Die erste wäre, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Im Bezirksamt Hamburg-Mitte, 10. Stock mit einer sensationellen Aussicht und einem tollen Job.
Du hast vorhin gesagt, du weißt noch nicht, ob du eine zweite Amtszeit machen möchtest. Das ist jetzt im Grunde ja schon die Zusage dafür.
In 5 Jahren wäre ich tatsächlich gerne noch da.
Gut. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg ist ja eine Stadt, wie ich finde, mit einer hohen Lebensqualität, die ja auch heute immer noch viele Leute anzieht. Und ich glaube, das wird auch in 5 Jahren noch so sein.
Lieber Ralf Neubauer, ich freue mich auf die Spätzle. Das ist zumindest, das bleibt nach unserem Gespräch. Ich bedanke mich für die eine Stunde Redezeit mit dir. Hat mir großen Spaß gemacht und ich sage Ahoi und bis bald.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.